Garrel, Sie haben sich intensiv mit den Auswirkungen der Corona-Politik auf Kinder auseinandergesetzt. Das Thema Schule und Bildung beschäftigt Sie aber schon länger, bevor wir auf Corona zu sprechen kommen. Wie ist es losgelöst von den Pandemie-Maßnahmen um unser Schul- und Bildungssystem bestellt?
Also, wenn Sie das in einem Wort hören wollen, schlecht. Es gibt zwar Ausnahmen, da bin ich auch gerne bereit, das zu konzidieren, aber was die Breite angeht, also ich sag mal, das in Anführungsstriche normale Schulsystem ist so strukturiert, dass ich es hin und wieder auch schon als kinderfeindlich bezeichnet habe.
Sie haben von der Ökonomisierung der Schule gesprochen, von neoliberalen Maßnahmen, die sich negativ auf die Schule ausgewirkt haben. Können Sie das mal ein bisschen erläutern?
Ja, sagen wir mal so, vom Ziel her gedacht, ist es eben nicht so, dass die Potenzialentfaltung des individuellen Kindes, Klammer auf, immer abgesehen von Ausnahmen, Klammer zu, im Vordergrund steht, sondern immer mehr die frühe Anpassung an den späteren Arbeitsmarkt. Also das ist so ein Leistungsgedanke, der ganz viel verhindert an Entwicklung, was in den Kindern vielleicht steckt. Aber man forscht da gar nicht nach, weil es geht wirklich um Fähigkeiten, die später nachgefragt werden und die deshalb einseitig gefördert und herausgekitzelt werden.
Widmen wir uns Corona. Die große Aufarbeitung lässt ja weiterhin auf sich warten. Trotzdem steht der Herbst vor der Tür und wir wollen uns nochmal ein bisschen rückblickend mit den Auswirkungen beschäftigen, die die Corona-Maßnahmen auf Kinder hatten. Die Corona-Schulschließungen haben ja nochmal sehr deutlich das Gefälle zwischen wohlhabenderen und ärmeren oder armen Kindern gezeigt. Das sogenannte Homeschooling erwies sich ja nach anfänglichem Enthusiasmus für viele Kinder dann doch eher als Falle denn als Chance und Gelegenheit. Woran lag das?
Ja, vordergründig daran, dass natürlich viele der ärmeren Familien gar nicht mit den Geräten ausgestattet waren, die für das angedachte Homeschooling notwendig gewesen wären. Aber es gab auch viele andere Dinge. Also ich denke da automatisch an die Berichte, die der Herr Sigelkopf, also der Gründer der Arche, in einem Buch zusammengefasst hat. Und dabei spiele ich jetzt vor allen Dingen darauf an, dass viele Lehrer, also nicht alle, aber viele, sich gerade um die Kinder, die es am nötigsten gehabt hätten, so gut wie gar nicht gekümmert haben, also kaum angerufen haben. Und wenn, dann sollen diese Anrufe sich immer nur darauf bezogen haben, wo man Arbeitsblätter abholen kann oder wo irgendwie eine Station ist, wo sie sich WLAN-mäßig hätten einklinken können. Also Betreuung in dem eigentlichen Sinne stand nicht zur Debatte. Dann war es ja dann zu Hause oft so, und das wiederum ist nicht nur ein Spezifikum bei den armen Familien gewesen, dass die Eltern mit dieser Doppelbelastung, also speziell die Mütter, die dann vielleicht auch noch einen eigenen Arbeitsplatz hatten, einfach nicht klargekommen sind. Das ist ja auch auf der Hand liegend. Also man sitzt vielleicht selber am Computer, möchte irgendwas mit dem eigenen Arbeitgeber regeln, dann kommt quengelnd irgendein Kind, ein Kleinkind herein und das Größere will Hilfe bei Schulaufgaben haben. Ja, wie soll man das denn alles gleichzeitig wuppen?
Ja, eine zweite Maßnahme war ja der sogenannte Wechsel- oder Hybridunterricht, also die teilweise Anwesenheit in der Schule bei gleichzeitigem Homeschooling dann der jeweils anderen Schülergruppe. Auch das verlief durchaus problematisch. Ich habe bei Ihnen nachgelesen, es gab Situationen, in denen Lehrer mit einem Stock auf die Pausenhöfe gingen, um zu überprüfen, ob die Abstandsregeln eingehalten wurden. Wie erleben Kinder aus ihrer Erfahrung solche Momente?
Also, wenn ich da gleich mal ein bisschen weiter ausholen darf. Ziemlich bald ist mir klar geworden, dass für Kinder diese ganze Geschichte, jetzt auch mal von den Stöcken abgesehen, ein einziges Trauma gewesen sein muss. Stell dich vor, keine andere Bevölkerungsgruppe hat so lange jeden Tag an einem Stück die Masken tragen müssen, also immer nur in den Pausen oder zum Essen durften sie heruntergenommen werden. Dann wurden sie 3 bis 5 Mal in der Woche getestet. Allein das muss bei den Kindern doch das Gefühl ausgelöst haben. Da ist jetzt was ganz Großes und Schreckliches im Gange. Dann kam ja noch das sogenannte Panikpapier, also ich meine natürlich dieses Papier aus dem Innenministerium hinzu, in dem direkt davon die Rede war, wie man die Leute, also nicht die Leute, sondern speziell eben auch die Kinder, dazu bringen könnte, sich in Anführungsstrichen vorsichtig zu verhalten. Und da wurde ja richtig Angst geschürt. Also Sie kennen die Geschichten mit Oma und Opa, ja, die man nicht mehr umarmen durfte. Mhm. Ja, und so ging das eben halt weiter. Was ich damit sagen will, ist, für die Kinder muss es eine einzige Abfolge an furchtbaren Erlebnissen gewesen sein. Dann, während der beiden Lockdowns, hatten sie ja noch nicht mal Ausgleichsmöglichkeiten. Sie konnten sich nicht mit Gleichaltrigen treffen. Beim ersten Lockdown durften sie ja noch nicht mal auf Spielplätze oder Sportplätze raus. Also, was wir den Kindern angetan haben, das bezeichne ich für mich als Verbrechen.
Ja, Einschränkungen gab es natürlich auch im Bereich Bewegung, Sport, Gewichtszunahme ist, glaube ich, auch ein Problem. Sprechen wir nochmal, Sie haben es ja schon angedeutet, Sie haben schon über Traumata gesprochen. Zu den für mein Empfinden schlimmsten Maßnahmen gehörte zum Beispiel auch die Quarantäne bei Kleinkindern, bei gleichzeitigen Sanktionen der Eltern, die sich daran nicht halten wollten. Da stellt sich für mich wirklich die Frage, inwieweit prägen solche Erlebnisse die Kinderseele, die ja noch mitten im Aufbau ist, ja auch mittel- und langfristig?
Also zunächst mal zu dem konkreten Beispiel, das Sie eingangs genannt haben. Ich glaube, das ist relativ bald abgeschafft worden. Jedenfalls habe ich später nichts mehr davon gehört. Es war ja auch eine Maßnahme, die an Brutalität nicht mehr zu überbieten war. Stellen Sie sich vor, Ihnen als Eltern wird gesagt, Ihr Kind ist erkrankt oder hat überhaupt nur einen Verdacht und muss jetzt innerhalb der Wohnung in einem Zimmer eingesperrt werden. Sie dürfen also allenfalls mal so ein bisschen Essen reinschieben. Und wenn Sie das nicht tun, dann nehmen wir Ihr Kind in Obhut. Ja, schlimmer geht's wirklich nimmer. Ja, und ansonsten denke ich, hat das insofern weitergehende Folgen, als in den Köpfen der Kinder natürlich auch was passiert ist. Also ich möchte da vor allen Dingen den Gerald Hüther zitieren, der ja davon gesprochen hat, dass in dieser Zeit sogenannte hemmende Verschaltungen im Gehirn aufgebaut worden sind. Also das, was uns eigentlich zu Menschen macht, das Bedürfnis nach sozialen Kontakten, ist durch diese hemmenden Verschaltungen sozusagen abgetötet worden. Und zwar so erfolgreich, dass diese Bedürfnisse gar nicht mehr gespürt worden sind. Und deshalb meint Hüther ja auch, wir sollten uns bloß nicht einreden, dass die Kinder gut durch die Krise gekommen sind, sondern die sind in Wirklichkeit ganz kaputt durch die Krise gekommen. Nur durch diesen schlimmen Mechanismus haben sie das so scheinbar halbwegs gut überstanden. Dass überhaupt ein bestimmtes Denken in die Köpfe der Kinder gesenkt worden ist, nachhaltig. Wenn ich darf, möchte ich eine kleine Sache zitieren, die in der Zeit erschienen ist. Und zwar hat die Zeit in einer Online-Reportage vom 9.12.2021, also ist auch schon wieder eine Weile her, mal einen Schulbesuch in einer 5C gemacht. Und da sind die Kinder Folgendes gefragt worden: Was wünscht ihr euch? Da sagt eine Clara: Ich will, dass in den Schulen geimpft wird und dass wir Luftfilter kriegen. Und ein Luis sagt: Ich wünsche mir, dass alle geimpft sind. Und die nächste Frage lautete: Wenn du eine von den Maßnahmen abschaffen könntest, welche? Da sagt ein Omar: Nix, die sind ja wichtig. Und dann sagt er nochmal: Es gibt Länder, da sind 90% der Leute geimpft, die lachen über uns. Also ich weiß nicht, wie ich das wirklich begrifflich fassen soll, aber für mich geht das doch sehr in Richtung Manipulation, und ich fürchte, dass diese sich wirklich dauerhaft in den Köpfen der Kinder und Jugendlichen eingenistet hat.
Dazu passt ein Gespräch, das ich glaube, im Sommer 2021 zwischen einer Mutter und einer Tochter mitbekommen habe. Das Mädchen konnte seinen 10. Geburtstag damals nicht mit Freunden feiern, wirkte damals auf mich aber sehr tapfer und schien die Tatsache einfach hinzunehmen. Jetzt könnte man denken, naja, eigentlich sind Kinder doch stärker, als wir denken. Aber Sie haben ja gerade schon angedeutet, dass gewisse Emotionen oder Reaktionen regelrecht absterben. Könnte das in diesem Fall so gewesen sein? Die Kinder wollen ja auch funktionieren gewissermaßen, ne?
Ja, sicher. Und ich meine, das müssen wir auch immer mitbedenken. Diese Kinder haben ja so gut wie keine Vergleichsmöglichkeiten. Also sie sind sozusagen in die Maßnahmen geworfen worden, ohne sich großartig daran erinnern zu können. Also zumindest für die jüngeren Kinder gilt das, dass es früher doch mal ein ganz anderes Leben gegeben hat und dass es eben nicht die neue Normalität ist, sondern dass es komplett anormal ist, was jetzt läuft. Naja, und da müssen die sich ja in irgendeiner Art und Weise mit arrangieren. Und das geschieht sicherlich häufig in Form einer Überidentifikation.
Sie hatten schon angedeutet, Lehrer bzw. Lehrerverbände, die sind ja während der Corona-Episode immer wieder durch massive Forderungen nach Strenge aufgefallen. Also es gab auch Abweichler, zum Beispiel einen Schulleiter, ich glaube in Brandenburg, der sich an dieser ganzen Maskenpflichtgeschichte nicht beteiligen wurde, der wurde dann kurzerhand suspendiert. Die Lehrerverbände interessieren mich. Wie erklären Sie sich diese doch strenge Haltung von Lehrerverbänden? Ich meine, das sind ausgebildete Pädagogen. Man sollte doch eigentlich meinen, dass da ein bisschen mehr Reflexion stattfindet, oder?
Ja, Reflexion und ich würde hinzufügen, Empathie für die Kinder und Jugendlichen. Das hat mir auch gefehlt, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie gut Sie sich noch an die Anfänge dieser ganzen Geschichte erinnern können, aber es war ja massiv, wie wir alle miteinander beeinflusst worden sind. Also Stichwort Bergamo. Also sofort müssen viele und nicht zuletzt viele Erwachsene gedacht haben, ja, es geht wirklich für uns alle um Leben und Tod. Und bei den Lehrern ist ja nur bekannt, dass wir auch viele ältere Kolleginnen und Kollegen haben. Und da wird sich bei vielen tatsächlich die Vorstellung herausgebildet haben, oh mein Gott, also ich bin jetzt auch extrem gefährdet. Und dann ist ja parallel dazu auch immer wieder, und zwar wahrheitswidrig, behauptet worden, dass die Kinder also tatsächlich eine große Gefahr darstellen, obwohl schon ganz früh Gegendarstellungen durchaus veröffentlicht worden sind, des Inhalts, dass Kinder weder besonders ansteckend sind, noch in besonderem Maße infektionsgefährdet sind. Aber das ist dann offensichtlich in dieser Angst um das eigene Leben völlig verloren gegangen. Und das hat meines Erachtens dazu geführt, dass Lehrerverbände fast unisono immer wieder gesagt haben, also wenn es beispielsweise hieß, also man sollte nie wieder Lockdowns in den Schulen einführen, dass sie dann gesagt haben, naja, so leichtfertig kann man solche Maßnahme ja nicht aufgeben und so weiter und so weiter. Und dann, wenn ich an das Beispiel denke, das Sie eingangs zitiert haben, natürlich spielt es auch die Angst vor Sanktionen eine Rolle. Das ist sicherlich nicht so früh und so heftig exekutiert worden. Also es ist damit ja den Lehrern vor Augen geführt worden, passt auf, wenn ihr nicht spurt, dann passiert euch dasselbe. Und dann gab es vielleicht noch eine dritte Quelle, darüber habe ich mich persönlich besonders aufgeregt. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Lehrerportal News for Teachers kennen. Also die haben also einen wahren Kreuzzug losgetreten. Egal was war, welche Maßnahme da neu angedacht oder auch zurückgenommen worden ist, die haben dagegen geschossen ohne Ende.
Ja, seit Corona ist ja auch die Digitalisierung von Schulen ein ganz großes Thema geworden. Alles soll jetzt ganz schnell und umfassend passieren und durch das digitale Lernen würden Bildung und Schule erhebliche Verbesserungen erfahren. Nun ist es ja tatsächlich so, dass wir in einer digitalisierten Welt leben und Kinder wachsen auch ganz selbstverständlich mit digitalen Mitteln auf. Ist die Digitalisierung also eigentlich eine logische Folge der Zeit?
Also sagen wir mal so. Wenn man die ganze Sache naiv betrachtet, dann könnte man sagen, ja, wir leben in einer schon ziemlich weitgehend digitalisierten Welt und von daher ist es doch wahrscheinlich gut, wenn man die Kinder früh darauf vorbereitet. So nach dem Motto, wie früher, wir leben in einer Welt mit Schriftkultur, deswegen ist es sinnvoll, dass wir den Kindern das Schreiben und Lesen beibringen. Bei der Digitalisierung ist es meines Erachtens aber dann doch ein bisschen anders. Und zwar, ich möchte da auch mal wieder mit der Hirnforschung anfangen, die ziemlich übereinstimmend der Meinung ist, dass man ungefähr bis zum Lebensalter von 12 Jahren die Erfahrungen ganz überwiegend in der realen Welt machen sollte. Also nicht umsonst gibt es ja diesen Begriff begreifen. Das heißt ja anfassen, manchmal auch in den Mund stecken, schmecken und so weiter. Und wenn man hauptsächlich nur digitale Angebote hat, dann werden ja nur 2 Sinne angesprochen, nämlich hören und sehen. Das ist schon mal nicht gut und ich zitiere dann auch immer gerne das Beispiel von Silicon Valley. Da sitzen ja eigentlich die Macher vieler Programme, aber ihren eigenen Kindern geben sie auch erst frühestens mit 12 ein Smartphone und schicken diese in Waldorfschulen. Also die wissen warum. Das ist das eine. Und das andere, was die Lehrer nicht sehen, ist, dass sie selber damit überflüssig gemacht werden sollen, sondern ja auch hier so ein bisschen blindes Hinterherlaufen den Maximen, die offiziell ausgegeben werden und dementsprechend auch die Forderung, jetzt die Schulen ganz schnell mit solchen Geräten auszustatten. Und wenn ich hier nochmal ein zweites Zitat bringen darf, und zwar geht es jetzt um die schon sehr früh, nämlich im Mai 2020, gegründete Offensive Digitale Schultransformation. Also allein dieser Name, Offensive Transformation. Mhm. Das war also eine gemeinsame Initiative von IT- und Lehrerverbänden. Und da hat der Ralf Lankau etwas sehr Schönes zu gesagt. Und weil ich das wirklich selber nicht schöner sagen könnte, bitte ich nochmal um die Erlaubnis eines zweiten Zitats. Also der Lankau sagt, Digital- und Lehrerverbände meinen vermutlich nicht das Gleiche, wenn sie von Digitalisierung von Schule und Unterricht sprechen. Lehrerverbände fordern den Ausbau der technischen Infrastruktur und die Ausstattung aller Beteiligten mit Endgeräten, um unterrichten zu können. Das ist berechtigt, intendiert aber etwas anderes als die in der Logik von Digitalsystemen angelegte Standardisierung und Zentralisierung von Prozessen. Für Digitalverbände und Softwareanbieter ist der Aufbau der technischen Infrastruktur hingegen der erste Schritt zur digital organisierten Gesellschaft. Das mittelfristige Ziel ist der digital gesteuerte Unterricht, bei dem Lehrkräfte nur mehr als Lernbegleiter agieren, Lernplätze zuweisen und bei Problemen als Social Coach intervenieren. Software und Avatare übernehmen das automatisierte und vollständig dokumentierte Beschulen und Testen. Ja, ich glaube, damit habe ich hinreichend klar gemacht, weshalb ich das mit der Digitalisierung von Schulen, speziell von Kitas, das ist ja noch viel zu früh, doch sehr skeptisch sehe.
Abschließend würde ich gerne nochmal mit Ihnen einen Blick in den Herbst werfen oder eine Aussicht wagen. Jetzt ist ja Stand heute nicht mit weiteren Schulschließungen zu rechnen. Das wäre ja schön, wenn das auch so bliebe. Trotzdem an Sie die Frage, mit was für Gefühlen blicken Sie in den, ich sag mal, Schulherbst?
Ja, ist vielleicht, nein, nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt nicht überraschend, mit sehr gemischten, bis hin zu klar unguten Gefühlen. Nicht zuletzt deshalb, darüber haben wir ja noch gar nicht so richtig gesprochen, mit Blick auf die Folgen. Also diese Schüler sind ja nicht nur dicker geworden und haben Lernrückstände entwickelt, sondern ja auch ganz, ganz viele psychische Probleme. Und die können mit dem, was die Bundesregierung zur Verfügung gestellt hat, mit dem sogenannten Nachholpaket, ja allenfalls so ein bisschen aufgefangen werden, aber nicht grundsätzlich. Also ich denke, die Bildungs- und Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen sind tatsächlich für lange Zeit stark eingeengt bzw. beschädigt worden. Und das wird sich so schnell nicht aufholen lassen, zumal der Unterricht wahrscheinlich überwiegend weitergehen wird wie bisher. Man macht ja vielleicht mal den einen oder anderen Gesprächskreis, bietet so extra Veranstaltungen an wie ein Theaterworkshop oder so. Aber grundsätzlich an unserem Leistungsverständnis, nämlich fit machen für den Arbeitsmarkt, wird sich nichts ändern. Und auch alles das, was ich so an schulstrukturellen Bestimmungen immer wieder aufgespießt habe, nämlich Notengebung, sitzen bleiben, frühe Selektion, all das wird auch nicht aufgehoben werden. Also wir werden eine Situation haben, wo viele noch längst nicht gesundete Kinder auf ein ohnehin, ich wiederhole mich, kinderfeindliches Schulsystem treffen.
Magda von Garrel, ich bedanke mich für das Gespräch. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, und ich möchte mich ebenfalls ganz herzlich bei Ihnen bedanken.